Es regnete die ganze Nacht. Ich litt fürchterlich und tat kein Auge zu. Der Lärm war grässlich. Die Tropfen prasselten auf den Regensammler und von weiter fort, aus der Dunkelheit, kam ein Zischen, als steckte ich mitten in einem großen Nest von wütenden Schlangen. Der Wind war unstet und der Regen kam aus immer wieder neuen Richtungen und gerade wenn ein Teil von mir ein wenig warm geworden war, wurde er von neuem durchnässt. Ich drehte den Regensammler in die richtige Richtung und schon ein paar Minuten darauf hielt ich ihn wieder falsch, wenn der Wind von neuem drehte. Ich mühte mich, dass wenigstens ein kleiner Teil von mir warm und trocken blieb an meiner Brust, wohin ich das Überlebenshandbuch gesteckt hatte. Aber es war geradezu pervers, wie die Feuchtigkeit in jeden Winkel kroch. Die ganze Nacht über zitterte ich vor Kälte. Unablässig sorgte ich mich, das Floß könnte auseinanderfallen. Die Knoten, mit denen es am Rettungsboot befestigt war, könnte sich lösen. Ein Hai könnte angreifen. Mit meinen Händen tastete ich unablässig die Knoten und Verschnürungen ab, versuchte sie zu lesen wie ein Blinder, die Brailleschrift. Im Laufe der Nacht wurde der Regen immer stärker, die See rauer. Das Boot riss nun eher an einer Leine, als dass es zog, und das Floß schaukelte immer stärker und ungleichmäßiger. Es schwamm, es machte jede Wellenbewegung mit, aber ich saß eben direkt über dem Wasser und der Schaum jedes Brechers rann darüber und umspülte mich, wie ein Fluss einen Felsen umspült. Das Meerwasser war wärmer als der Regen, aber es sorgte dafür, dass in jener Nacht kein Faden an mir trocken blieb. Immerhin hatte ich zu trinken. Wirklich durstig war ich aber nicht, aber ich zwang mich dazu. Der Sammler sah aus wie ein umgestülpter Regenschirm, einer, den der Wind hochgeblasen hatte. In der Mitte hatte er ein Loch, durch das der Regen abfloss. Dieses Loch verband ein Gummischlauch mit einem Beutel aus dicken, durchsichtigen Kunststoff. Anfangs schmeckte es nach Gummi, aber schon bald hatte der Regen die Vorrichtung ausgespült und das Wasser schmeckte gut. In jenen langen, kalten, dunklen Stunden, als das Platschen des unsichtbaren Regens allmählich ohrenbetäubende Ausmaße nahm, konzentrierte sich mein Gedanke auf ein einziges Thema. Richard Barker. Ich spielte die verschiedenen Möglichkeiten durch, ihn loszuwerden, damit ich das Rettungsboot für mich alleine hatte. Plan 1. Ich schubse ihn vom Rettungsboot. Aber was hatte ich davon? Selbst wenn es mir tatsächlich gelang, ein 450 Pfund schweres, wehrhaftes Raubtier vom Boot zu stoßen, blieb er ein guter Schwimmer. Aus den Sundarbans, den bengalischen Sümpfen, ist belegt, dass Tiger 5 Meilen in rauer, offener See schwimmen. Würde er sich unvermutet im Meer wiederfinden, würde Richard Barker einfach zurückschwimmen, wieder an Bord klettern und mich dann für meine Untat büßen lassen. Plan 2. Ich bringe ihn mit den 6 Morphiumspritzen einfach um. Aber ich hatte keine Ahnung, welche Wirkung sie auf ihn haben würde. Waren 6 Spritzen genug? Es war nicht ganz undenkbar, dass ich ihn einmal eine Sekunde lang überraschte, so wie der Jäger seine Mutter mit dem Betäubungsgeschoss überrascht hatte. Aber 6 Mal hintereinander? Undenkbar. Wenn ich ihn auch nur einmal piekste, würde er mir einen linken Haken versetzen, dass mein Kopf in hohem Bogen davonfliegt. Plan 3. Ich greife ihn mit dem gesamten vorhandenen Arsenal an. Lächerlich. Ich war doch nicht Tarzan. Ich war ein winziger, schwächlicher, vegetarischer Mensch, der in Indien einen Tiger jagte. Der ritt auf mächtigen Elefanten und schoss mit gewaltigen Büchsen. Was sollte ich denn machen? Sollte ich ihn mit Signalraketen beschießen? Sollte ich mich auf ihn stürzen, ein Hackbeil in jeder Hand, ein Messer zwischen den Zähnen? Ihm mit geraden und gebogenen Nähnadeln den Garaus machen? Wenn ich ihm auch nur einen Kratzer beibrachte, war das schon eine Leistung. Zur Rache würde er mich zerpflücken, Glied um Glied, die Organe eins nach den anderen aus meinem Bauch holen. Denn wenn es eines gibt, was noch gefährlicher ist als ein gesundes Tier, dann ist es ein verletztes Tier. Plan 4. Ich erdrossle ihn. Seil hatte ich genug. Wenn ich im Bug blieb und es mir gelang, das Seil zum Heck zu ziehen und ihm eine Schlinge um den Hals zu legen, dann konnte ich die Schlinge zuziehen. Wenn es sich auf mich stürzte und gerade weil er über mich hergefallen wollte, erwürgte er sich selbst. Gut ausgedacht. Aber der reine Selbstmord. Plan 5. Ich vergifte. Ich verbrenne ihn. Setze ihn unter Strom. Wie? Mit was? Plan 6. Ich führe einen Zermürbungskrieg. Ich musste ja nur warten, bis die gnadenlose Natur ihr Werk tat, und schon war ich gerettet. Wenn ich wartete, bis er allmählich verhungert war, brauchte ich überhaupt nichts zu tun. Ich hatte Vorräte für Monate. Was hatte er? Ein paar tote Tiere, die bald verdorben sein würden. Was würde er danach fressen? Und besser noch, woher sollte er Wasser bekommen? Er konnte wochenlang ohne Nahrung durchhalten, aber kein Tier, und sei es noch so stark, überlegt lange ohne einen Tropfen Wasser. Ein leiser Hoffnungsschimmer glomm in mir, wie eine Kerze in der Nacht. Ich hatte einen Plan, einen guten Plan. Jetzt musste ich nur noch am Leben bleiben, damit ich ihn ausführen konnte. Es wurde Tag, und alles wurde nur noch trostloser dadurch, denn nun tauchte aus dem Dunkeln das auf, was ich zuvor nur gespürt hatte, die gewaltige Regenkaskaden, die aus größter Höhe auf mich herabstürzten, und die Wellen, die eine nach der anderen über mich herzogen und mich hinunter in die See stießen, als sei nichts dabei. Mit trüben Augen, halb erfroren, am ganzen Leib zitternd und in der einen Hand den Regensammler mit der anderen am Floß geklammert, saß ich da und wartete. Einige Zeit später und mit einer Plötzlichkeit, die die Stille umso unheimlicher wirken ließ, hörte der Regen auf. Der Himmel erklärte sich und es war, als zögen die Wellen mit den Wolken davon. Der Wechsel war so abrupt und radikal, wie man ihn an Land manchmal erlebte, wenn man über die Grenze fährt. Ich war in einen anderen Ozean gekommen. Bald prangte nur noch die Sonne am Himmel und das Wasser war wie eine glatte Haut, die das Licht in Millionen von Spiegeln zurückwarf. Ich war steif, erschöpft. Jeder Knochen tat mir weh. Es blieb nichts als eine dumpfe Dankbarkeit, dass ich noch am Leben war. Die Worte Plan 6, Plan 6 drehten sich in meinen Kopf wie ein Mantra und brachten mir ein gewisses Maß an Trost, obwohl ich mich, so sehr ich mich auch mühte, nicht mehr entsinnen konnte, was Plan 6 gewesen war. Allmählich wurden meine Knochen wieder warm. Ich klappte den Regensammler zu, ich wickelte mich in die Decke und rollte mich so zusammen, dass kein Teil von mir das Wasser berührte. Ich schlief ein. Ich weiß nicht, wie lange ich schlief. Es war Vormittag, als ich erwachte. Es war heiß. Die Decke war fast wieder trocken. Ein kurzer, tiefer Schlaf. Ich stürzte mich mit den Ellbogen auf. Alles um mich war flach bis zum Horizont. Ein einziges, weites Panorama im Blau. Nichts versperrte mir die Sicht. Die Unendlichkeit war wie ein Schlag in den Magen. Ich ließ mich auf den Rücken fallen. Rang nach Atem, dieses Floß war ein Witz. Es war nichts weiter als ein paar Stöcke und ein paar Stückchen Kork mit Seilen zusammengebunden. Durch jede Ritze kam das Wasser. Von der Tiefe darunter wäre selbst einem Vogel schwindelig geworden. Ich sah hinüber zum Rettungsboot. Nichts weiter als eine halbe Walnussschale. Es hielt sich auf der Wasseroberfläche wie Finger, die sich an die Kante einer Klippe klammern. Nur eine Frage der Zeit, bis die Schwerkraft es nach unten zog. Der zweite Schiffbrüchige kam in Sicht. Er stemmte sich auf den Bootsrand und blickte zu mir herüber. Ein unvermittelt auftauchender Tiger ist in jeder Umgebung ein atemberaubender Anblick, aber hier war es umso überwältigender. Der Kontrast zwischen den leuchtenden, lebendig schwarz gestreiften Orange seines Fells und dem leblosen Weiß des Bootes hätte größer nicht sein können. Mit einem Knirschen kam das Karussell in meinen Kopf zum Stillstand. so unendlich der Pazifik, der uns umgab, auch sein mochte. Was zwischen uns lag, das erkannte ich nun, war nicht mehr als ein winzig schmaler Burggraben, ohne Mauer, ohne Barriere. Plan 6, Plan 6, Plan 6, trieb eine Stimme in meinen Kopf mich an. Aber was war Plan 6 denn gewesen? Ah ja, der Zermürbungskrieg, das Abwarten, die Untätigkeit, dass die Dinge auf sich zukommen lassen, die unerbittlichen Gesetze der Natur, das gnadenlose Voranschreiten der Zeit, das allmähliche Ansammeln von Ressourcen, das war Plan 6. Ein Gedanke schoss mir durch den Kopf wie ein wütender Schrei. Du Dummkopf, du Idiot, du Armleuchter, Plan Nummer 6 ist der schlechteste Plan von allen. Jetzt im Augenblick fürchtete Richard Barker sich vor der See. Er war beinahe darin umgekommen, aber wenn er erst jetzt einmal rasend vor Durst und Hunger ist, wird diese Furcht ihn nicht mehr halten und er wird alles tun, um sich zu holen, was er braucht. Er wird den Burggraben zur Brücke machen, er wird schwimmen, soweit er muss, bis er an das Floß kann, an dem die Nahrung sitzt. Und das Wasser? Hast du denn vergessen, dass bengalische Tiger auch Salzwasser trinken? Glaubst du wirklich, du hältst länger durch als seine Nieren? Glaub mir, wenn du dich auf einen Zermürbungskrieg einlässt, dann wirst du verlieren. Du wirst sterben. Ist das klar? Der Punkt ist gekommen, an dem ich ein Wort zum Thema Angst sagen sollte. Angst ist der einzige echte Feind des Lebens. Nur Angst kann das Leben bezwingen. Angst ist ein kluger, raffinierter Gegner, das weiß ich aus Erfahrung. Sie kennt keine Moral, akzeptiert kein Gesetz und keine Konvention. Sie ist unerbittlich. Sie sucht sich bei jedem den schwächsten Punkt und findet ihn ohne Mühe. Sie beginnt ihren Angriff im Kopf. Immer. In einem Moment fühlt man sich noch ruhig, selbstsicher, glücklich. Dann schleicht sich Angst in den Verstand wie ein Spion, gehüllt in den Mantel des leisen Zweifels. Dann begegnet dem Zweifel mit Unglauben. Und der Unglauben will ihn verscheuchen. Aber der Unglauben ist ja nur ein armer, schlecht bewaffneter Fußsoldat. In ein paar Zügen hat der Zweifel ihn besiegt. Man spürt eine Beklommenheit. Die Vernunft springt in die Bresche. Man ist beruhigt. Die Vernunft ist schließlich nach den neuesten Erkenntnissen der Waffentechnik gerüstet. Aber zu unserem großen Erstaunen unterliegt, trotz überlegter Taktik und einer Reihe von siegreichen Scharmützeln, auch die Vernunft. Wir spüren, wie wir schwach werden, unsicher. Aus der Beklommenheit wird Angst. Jetzt nimmt die Angst sich den Körper vor, der längst weiß, dass da etwas nicht stimmt. Längst schon sind die Lungen fortgeflogen wie ein Vogel, die Eingeweide winden sich wie eine Schlange davon. Jetzt lässt sich die Zunge fallen wie ein Opossum und das Kinn galoppiert dazu auf der Stelle. Die Ohren werden taub, die Muskeln zittern, als hätte man Malaria und die Knie schlackern, als wären sie auf dem Tanz. Das Herz zieht sich zusammen, dafür weitet der Schließmuskel sich. Und immer so weiter, der ganze Körper. Jeder einzelne Teil versagt, jeder auf die Weise, auf die er es am besten kann. Nur die Augen bleiben aufmerksam. Sie registrieren jeden Schachzug der Angst genau. Nicht lange und man macht Fehler. Man lässt seinen letzten Verbündeten ziehen. Hoffnung und Vertrauen. Und schon hat man sich selbst besiegt. Die Angst, die doch nichts war als ein Hirngespinst, triumphiert. Es ist nicht leicht, diese Dinge in Worte zu fassen, denn echte Angst, diejenige, die uns bis in die Grundfesten erschüttert, Angst etwa, die wir spüren, wenn wir den Tod ins Auge blicken, nistet sich in der Erinnerung ein wie ein Faulbrand. Sie lässt alles verrotten. selbst die Worte, mit denen wir von ihr sprechen. Man muss um diese Worte ringen, man muss kämpfen und das Krebsgeschwür ins Licht der Worte zehren. Denn wer das nicht tut, wer seine Angst im wortlosen Dunkeln lässt, wem es womöglich sogar gelingt, sie zu vergessen, der öffnet sich jedem neuen Angriff der Angst, weil er mit dem Gegner, der ihn beim ersten Mal bezwang, nie wirklich gerungen hat. Es war Richard Parker, durch den ich Ruhe fand. Das ist die Ironie dieser Geschichte, dass gerade der mich zu Anfang so sehr ängstigte, dass ich darüber fast den Verstand verlor, am Ende derjenige war, der mir innere Ruhe und Lebenssinn gab. Ja, ich möchte fast sagen, Harmonie. Er sah mich forschend an. Nach einer Weile erkannte ich diesen Blick. Ich war damit aufgewachsen. Es war der Blick eines zufriedenen Tiers, das von seinem Käfig oder seiner Grube aus die Welt betrachtete, so wie unser eins vom Restauranttisch nach draußen sehen würde, wenn man nach einem guten Essen die Zeit gekommen ist, wo man plaudert oder dem Treiben auf der Straße zusieht. Offensichtlich hatte Richard Parker eine gute Portion Hyäne vertilgt und so viel Regenwasser getrunken, wie er wollte. Diesmal pleckte er nicht die Zähne und er knurrte und fauchte auch nicht. Er betrachtete mich einfach, sah mir zu, ernst, doch nicht drohend. Er drehte die Ohren und legte den Kopf schief, bald in die eine, bald in die andere Richtung. Es war alles so, nun, katzenhaft. Er sah wie eine große, liebe, wohlgenährte Katze aus, ein 450 Pfund schwerer Kater. Er stieß einen Laut aus, ein Schnauben durch die Nasenlöcher. Ich spitzte die Ohren, er schnaubte noch einmal. Ich staunte. War das das Prusten? Tiger können eine ganze Reihe von Geräuschen machen. Es gibt mehrere Formen von Knurren und Fauchen. Das lauteste darunter wohl das Ah aus vollen Halse, das Männchen und läufige Weibchen vor allem in der Brunstzeit ausstoßen. Es ist ein Schrei, der noch in größter Entfernung zu hören ist und der lässt das Blut in den Adern gefrieren, wenn man ihn aus nächster Nähe hört. Tiger kommentieren es mit einem Wuff, wenn man sie überrascht, einer kurzen, klaren Explosion der Wut, heftig genug, dass man sofort das Weite suchen würde, wären die Beine nicht starr vor Schreck. Beim Angriff brüllt ein Tiger in kurzen, kehligen Stößen wie ein Husten. Ebenfalls guttural, doch in anderer Tonlage, ist das drohende Knurren. Außerdem zischen und fauchen Tiger, was je nach der Stimmung, die sie damit ausdrücken wollen, klingen kann wie ein raschelndes Herbstlaub, nur ein wenig kräftiger. Oder wenn es ein wütendes Fauchen ist, wie eine riesige Tür, die sich langsam in rostigen Angeln dreht und in beiden Fällen läuft es einem dabei kalt den Rücken herunter. Und das sind noch nicht alle Tigerlaute. Sie können brummen und stöhnen. Sie schnurren auch, wenn man auch nicht so melodisch und so häufig wie Kleinkatzen und nur beim Ausatmen. Nur die Kleinkatzen schnurren beim Ein- und beim Ausatmen. Das ist eines der Merkmale, an denen man die beiden Gruppen unterscheidet. Ein zweites ist das Brüllen. Nur Großkatzen brüllen, worüber man froh sein kann. Die Hauskatze würde wohl viel von ihrer Beliebtheit einbüßen, wenn eine Mieze ihr Missfallen durch Brüllen zum Ausdruck bringen würde. Selbst miauen können Tiger mit einer ähnlichen Intonation wie die Hauskatze, allerdings lauter und tiefer, sodass es kaum jemanden als Aufforderung ansehen würde, das Kätzchen auf den Arm zu nehmen. Und natürlich können Tiger auch majestätisch schweigen. All diese Laute hatte ich meiner Kindheit gehört, nur das Prusten nicht. Dass es so etwas gab, wusste ich nur, weil Vater mir davon erzählt hatte und der wusste es aus seinen Fachbüchern. Nur ein einziges Mal hatte er es selbst gehört auf einem Arbeitsbesuch im Zoo von Missouri. von einem jungen Tier, der mit Lungenentzündung auf der dortigen Veterinärstation lag. Das Prusten ist unter allen Tigerlauten der leiseste, ein leichtes Schnauben, mit dem sie zu verstehen geben, dass sie friedlich und guter Absicht sind. Noch einmal hörte ich Richard Parker prusten und diesmal rollte er mit dem Kopf dazu. Es sah aus, als wolle er mich etwas fragen. Ich sah ihn an, bestaunte ihn, so sehr er mich auch schreckte. Da keine unmittelbare Gefahr bestand, wurde mein Atem allmählich gleichmäßiger. Mein Herz schlug mir nicht mehr ganz bis zum Hals und mein Verstand kehrte zurück, nach und nach zurück. Ich musste ihn zähmen. Das war der Augenblick, in dem ich begriff, dass es keine andere Möglichkeit gab. Es ging nicht darum, ob er oder ich durchkam, sondern wir mussten beide durchkommen. Wir saßen, und das nicht nur im übertragenen, sondern auch im wahrsten Sinne des Wortes, im selben Boot. Wir mussten miteinander leben oder miteinander sterben. Es war denkbar, dass er durch einen Unfall umkam oder dass er an natürlichen Ursachen starb, aber es wäre abwegig gewesen, sich auf einen so unwahrscheinlichen Fall zu verlassen. Eher war das Schlimmste zu erwarten, dass einfach nur die Zeit verstrich und seine robuste Natur mein schwächliches Menschenleben mühelos überdauern würde. Nur wenn ich ihn zähmte, konnte ich ihn vielleicht überlisten und es so einrichten, dass er vor mir starb. Denn wenn nun wirklich einer von uns sterben musste. Aber das ist nicht alles. Ich will es nicht verschweigen. Ich will das Geheimnis verraten. Etwas in mir war froh, dass Richard Parker da war. Etwas in mir wollte nicht, dass Richard Parker starb. Denn dann blieb ich allein zurück. Allein mit meiner Verzweiflung. Und das war ein Feind, der noch unbezwingbarer war als ein Tiger. Wenn ich überhaupt noch einen Willen zum Leben hatte, dann verdankte ich ihn Richard Parker. Er sorgte dafür, dass ich nicht zu viel an meine Familie dachte, an das entsetzliche Unglück, das mir widerfahren war. Er drängte mich zum Leben. Ich hasste ihn dafür, aber zugleich war ich ihm auch dankbar. Ich bin ihm dankbar. Die simple Wahrheit ist, ohne Richard Parker wäre ich heute nicht hier. Dass ich heute meine Geschichte erzählen kann, verdanke ich Richard Parker.